Guten Abend und herzlich willkommen zum Kirchenfest im Radio BO. Wie werden die Toten auferweckt? Das ist das Thema vom heutigen Bibelgespräch. Wir kommen von Ostern. Jesus ist auferstanden. Aber wie ist das mit unserer Auferstehung? Geht's nach dem Tod weiter? Oder ist alles vorbei? Der Apostel Paulus schreibt den Christen zu Korinth über die Auferstehung der Toten. Aber wie kann man sich das vorstellen? Was für Auswirkungen hat der Glaube an die Auferstehung in unserem Alltag, hier und heute? Viele Jahre hat Ueli Hering das Bibelgespräch geleitet. Er hat Ende 2023 aufgehört und ich, der Andreas Zimmermann, hat die Leitung vom Bibelgespräch neu übernommen. An diesem Gespräch mitgemacht haben noch Gabriele Berz oder Christian Dummermuth.
Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 35 bis 43. Nun könnte einer fragen, wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben? Du Tor, auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist noch nicht der Leib, der entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt ihm den Leib, den er vorgesehen hat, und zwar jedem Samen einen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe. Das Fleisch der Menschen ist anders als das des Viehs. Das Fleisch der Vögel ist anders als das der Fische. Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne, denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark.
Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, über die Auferstehung. Zuerst die Auferstehung von Jesus Christus, nachher die Auferstehung von uns Menschen. Vielleicht zuerst der 1. Korintherbrief oder 2. Korintherbrief. Was gibt es da zu sagen über die Situation der Korinther, der Paulus, der geschrieben hat? In welchem Umfeld ist der Brief zu verstehen?
Ja, ich denke, die Situation in Korinth und in dieser Hafenstadt im Griechenland ist sicher eine Situation, die uns sehr nahe ist, weil es ist eine Multikulti-Gesellschaft. Es kommen verschiedene Kulturen, Religionen dort zusammen in diesem Korinth. Und darum ist mir das Korinth eigentlich auch immer sehr sympathisch. Und eben, ich finde, Texte, die an Korinth geschrieben sind, sind uns aus dem Grund sicher auch sehr nach, weil sie ja auch eigentlich unsere Situation hier in der Schweiz, in unseren Städten so ein bisschen widerspiegeln. Handel ist ein Thema, verschiedene Gewerke und verschiedene Künste, die da zusammenkommen. Und darum, glaube ich, können wir das ganz gut für uns nehmen, den Text, den der Paulus den Korinther schreibt.
Also der Abschnitt, den wir jetzt gehört haben, der ist ja erst im Kapitel 15. Und ich finde spannend in diesem Korintherbrief, dass der Paulus bis dahin eigentlich sehr viel sagt, was in diesem Gemeinde, was da alles schiefläuft. Mhm. Also der hat ja da zu kämpfen mit moralischen Problemen, dass irgendeiner mit seiner Stiefmutter oder Schwiegermutter zusammenlebt und verschiedene Fragen von Zusammenleben, Ehe, Ehelosigkeit. Dann haben sie Rechtsstreitigkeiten in der Gemeinde. Sie haben das Problem beim Abendmahl, das typische Stadtproblem eigentlich, das von der großen sozialen Kluft zwischen Armen und Reichen. Also die Reichen, die nicht arbeiten mussten, haben sich ja den Bauch vollgeschlagen. Und bis die Armen gekommen sind, war dann nichts mehr da. Und immer wieder auch der Streit, wer ist wichtiger, wer ist besser, wer ist mächtiger. Und das Ganze, das hat damals die Gemeinde gespalten. Dann gab es noch solche, die behauptet haben, Auferstehung der Toten, das gibt's überhaupt nicht. Und ich denke, dass das Spannende an diesem Korintherbrief ist, eigentlich für mich sind es zwei Sachen. Das eine ist, dass der Paulus so dieses große hohe Lied der Liebe ja kurz vorher gesagt hat. Also, dass eigentlich das, was zusammenhält, die Liebe ist. Aber das Zweite, was zusammenhält, ist eben die Botschaft von der Auferstehung. Dieser Jesus Christus, dass es um den eigentlich geht. Und zwar um den, der gestorben und auferstanden ist. Und ich denke, dieses Vereinende in dieser Vielfalt, die du beschrieben hast, in diesem Hafen, dieser Hafenstadt mit allen Spannungen, die es da gegeben hat, das ist schon sehr zentral.
Ja, ich denke, das jetzt ist ja auch noch so ein bisschen der Fokus. Also was tun wir uns ausrichten? Ich denke, das ist sehr wichtig mit dieser Liebe. Also von mir selber zum Nächsten schauen, auf das Drumherum. Wie sind wir miteinander unterwegs? Und die zweite Ausrichtung eben mit dem auf Christus, auf die Auferstehung ausrichten, dass es nicht unbedingt zentral ist, was ich jetzt hier mir für ein Denkmal schaffe, sondern dass es eben eine Ewigkeitsperspektive hat und eigentlich von dieser Welt fort zeigt oder von dem irdischen Zustand vorzeigt. Und es gibt sicher im Unterwegssein auch ganz einen anderen Fokus. Also es tut so ein vielleicht eine gewisse Gelassenheit geben, das ist nicht so wichtig. Und gleich kommt es eben im Text sehr stark zum Ausdruck, es ist eben gleich wichtig, was du machst. Also es ist nicht unbedeutend, aber nimm dich vielleicht nicht so wichtig. Hab den Fokus auch ein bisschen auf die anderen und frag dich, was sind die Werte, die du für sie einstehst oder für was kämpfst. Eben geht es um meinen eigenen Traum. Und ich glaube, das gibt ganz eine gesungene Gelassenheit auch in das ganze Eichen.
Aber zurück zur Auferstehung. Warum schreibt der Paulus ein ganzes Kapitel zum Thema Auferstehung?
Ich stelle mir schon vor, das ist ja eigentlich das Älteste, was uns überhaupt über die Auferstehung überliefert ist, also älter als die Evangelien, dass in dieser kunterbunten Stadt, da hat man sich vielleicht schon noch erzählt, dass da dieser Jesus so ein cooler Typ war und dass der so gute Sachen gemacht hat. Aber da bleibt dann irgendwie so ein Guru-Bild zurück. Und die Auferstehung ist aber ja eigentlich das, woraus man auch erst verstehen kann, warum Jesus überhaupt so war, wie er war. Also diese ganze Zuwendung zu den Ausgegrenzten und die Heilung und so, sind ja eigentlich alles schon wie so Vorboten von der Auferstehung. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich stelle mir vor, dass schon auch darum gegangen ist, dass diese Erinnerung bleibt, dass das Entscheidende eben nett gewesen ist, dass er da Brot geteilt hat und Kranke gesund gemacht hat. Das haben ja andere auch gemacht. Sondern das Entscheidende ist dieses Grenzen überwinden mit der Auferstehung.
Aber jetzt ist die Auferstehung von Jesus Christus. Das ist für Paulus klar, dass das passiert ist. Er schreibt auch ein paar Sachen. Haufen Leute haben es gesehen und so weiter. Aber jetzt geht er ja einen Schritt weiter auf unsere Auferstehung. Also die Auferstehung von den Menschen, von den Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und wie können wir uns jetzt heute die Auferstehung vorstellen? Wie erklären wir das jemandem?
Ja, ich denke, er hat ja hier ein ganzes gutes Bild genommen, eben das Bild vom Korn. Und ich habe jetzt hier ins Gespräch, das kann man natürlich am Radio jetzt nicht sehen, aber ich habe da bei mir so einen Bohnensamen mitgenommen. Das hat mich etwas, was mich sehr fasziniert hat. Letztes Jahr habe ich so Stangenbohnen gesetzt. Also eigentlich gesagt, wenn man eben einen Kern in den Boden tut, einen Samen in den Boden tut. Und nachher ist das gewachsen und das hat Bohnen gegeben daraus. Und jetzt habe ich wieder von diesen Bohnen genommen und ich habe wieder gesagt und einfach so mal zum Schauen, ob da etwas komme, ob das keimfähig ist überhaupt. Und was mir dran aufgefallen ist, ist, dass ich die Entenbohnen wie zu früh genommen habe. Also die sind so wie verschrumpelt gewesen. Das hat gar nicht so schöne, also der, den ich jetzt da in der Hang habe, ist ganz ein schöner, glänziger Samen. Aber die Enten, die sind dann austrocknet und völlig durch gewesen. Und da habe ich eigentlich schon am Samen angesehen, dass es nichts wird geben.
Also im Text ist es ja dieses Samenkorn, was dann stirbt. Und ich denke, es ist ein Unterschied, ob ich mir beim Sterben dann vorstelle, es ist einfach nimmer, oder ob ich mitdenke, es kommt was Neues, es kommt neues Leben raus. Mhm. Und das, finde ich, ist schon auch der Unterschied, oder ist für mich was ganz Entscheidendes bei diesem Auferstehungsgedanken, dass neues Leben irgendwie wird und das aber auf diese Art und Weise, das, was jetzt in die Erde geht, bleibt. Also es ist nicht einfach, nicht nur Staub wird zu Staub, sondern es wird was Neues. Und da liegt natürlich eine unglaubliche Kraft drin, schon fürs Leben.
Ja, und irgendwie, wenn wir jetzt wieder auf den Samen zurückgehen, dass wirklich der Samen, ja, das Zukünftige schon enthaltet.
Genau.
Das ist schon drinnen. Also die ganze Gene sind in diesem Samen schon drinnen enthalten. Und das hat mich auch so, ja, das ist auch noch, eben, das ist so wie ein weiterer Aspekt. Also, dass wir das Ewige schon in uns innen haben. Und vielleicht manchmal nicht eingebildet leben, aber, dass man sich dem auch ein bisschen mehr bewusst wird. Dass man sieht, hey, ich habe etwas in mir innen, wie eine DNA oder etwas, was vielleicht noch verborgen ist, aber etwas, wo einen Ewigkeitsaspekt hat drinnen. Das ist auch noch etwas, was mich auch noch fasziniert. Und nachher, ja, du hast gesehen, es bleibt, es ist eigentlich noch interessant. Man kann graben oder schauen. Der kommt natürlich jetzt bei mir der Landwirt führen. Und das habe ich eigentlich sofort, als ich den Text habe gelesen, ist bei mir immer halt mein Beruf als Landwirt, wo ich das gerade vor Augen sehe. Und, man kann noch graben. Und es ist so, beim Weizen oder bei der Bohne, irgendwo ist der Samen dann noch ein Moment vorhanden. Aber er ist wie aufgebrochen. Also wenn man das Weizenkorn, das hier beschrieben wird, anschaut, das hat oben dran so wie eine Sollbruchstelle und der bricht dann eher das Leben raus. Also es bricht wie auf, das Samenkorn. Es stirbt wie, aber es ist wie auch noch ein gewisses da. Also es muss aber auch kaputt gehen. Das steht hier der Paulus auch. Also es ist wie etwas, was vorbei ist und etwas Neues kommt. Und das ist ja was im Psalm drin kommt, wer mit Tränen sagt, wird mit Freude ernten. Auch das Bewusstsein, dass wir das so müssen loslassen. Also der schönste Samen bringt nichts im Briefli, im Glas innen. Wir können Freude haben, leck du mir, schöne Weizen, schöne Bohnen etc. Aber es bringt nichts. Es muss wirklich in den Boden gebracht werden. Und es ist auch ein Risiko. Und ich glaube, das ist ja das, was wir vielleicht gerne ein bisschen ausschalten möchten. Sagen, ja, so wird es denn mit der Auferstehung, das, 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 und so kommt es denn, und so wird das genau. Aber das ist ja viel. Und wir sagen, es ist noch niemand zurückgekommen. Also es kann niemand genau sagen, wie das genau so gegangen ist und wie das ist und so. Es ist eben auch ein Risiko, wo wir uns daraus einlassen müssen, im Vertrauen.
Da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen. Eben, wir haben jetzt gehört, es entsteht etwas Neues, neues Leben, und gleich mit so ein bisschen vielen Fragezeichen behaftet. Wie wird das? Ich begleite eine sterbende Frau. Und einmal, als ich bei ihr war, als sie gefragt habe, wie geht's dir denn? Sie sagt, nicht gut. Ja, was hast du? Ja, ich mache mir Gedanken, es dreht mir die ganze Nacht. Ja, was macht er denn für Gedanken? Was machst du denn für Gedanken? Ja, ich weiss nicht. Ja, wie ist denn das im Himmel? Kannst du da mir etwas erzählen über den Himmel? Ich möchte gerne wissen, wie denn das ist. Und das ist natürlich die Frage bei der Auferstehung. Also, ja, was kann man da antworten? Was wissen wir über den Himmel?
Also wissen eigentlich nichts. Ich denke, wir haben so Bilder, wie wir es uns vorstellen. Und zugesagt ist Friede und Einheit mit Gott. Also Gott sehen, wie er ist, heißt es irgendwo. Und ich denke, das ist schon so ein Glückszustand vielleicht. Und der kann ganz unterschiedlich aussehen. Also es kommt mir gerade in den Sinn, als unsere älteste Tochter da erlebt hatte, als dass jemand aus der Verwandtschaft, jemand Älteres gestorben war. Und dann waren alle traurig natürlich, weil dieser Onkel gestorben war. Und dann hat sie mich gefragt, wo ist er denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, im Himmel. Und dann hat sie gesagt, und wie ist es im Himmel? Dann habe ich ihr gesagt, ja, im Himmel ist einfach alles gut. Da haben alle Freude und es geht allen gut. Und dann hat sie mich so groß angeguckt, dann war sie vielleicht so 3 Jahre alt, dann hat sie gesagt, dann hat sie im Himmel bestimmt eine Rutschbahn. Mhm. Und das ist für mich so schön gewesen, weil ich gedacht habe, das ist für sie das Glück pur gewesen, die Rutschbahn. Und vielleicht für die Frau, die du betreust, ist vielleicht die Vorstellung, die ganze Familie am Tisch oder auf irgendeinem Berg, den sie schon lange klettern wollte. Und ich denke, wahrscheinlich hat sie im Himmel keine Rutschbahn. Aber die Sehnsucht ist erfüllt, wie auch immer der Gott das macht. Das ist ja dann egal.
Ich denke auch, es ist ja eine grosse Frage, ob kennen wir einander? Also das Gespräch ist nachher so ein bisschen weitergegangen und plötzlich sieht sie, ja, wenn ich in den Himmel komme, soll ich von dir Grüße bringen an die und die Leute, oder? Und das ist ja ganz konkrete Vorstellungen. Und ihr Bibel ist ja so manchmal so ein bisschen andeutungsweise. Also es gibt ja die Geschichte im Lukas 16, wo der arme Lazarus da und der reiche Mann da im Himmel zusammen einander kennen und ein Gespräch haben. Kennen wir einander im Himmel?
Ich würde auch da wieder sagen, wenn es das dann braucht zum Glücklichsein, also wirklich glücklich, selig zu sein, dann kennen wir uns dort. Ich habe sehr infantile Vorstellungen vom Himmel. Ich stelle mir das schon so vor, dass ich dann all die treffe, die mir lieb gewesen sind. Und gleichzeitig denke ich, wahrscheinlich oder sicher wird es ganz anders sein. Aber mir hilft diese Vorstellung hier auf der Erde, dass es so ist. Und im Himmel bin ich ja dann auch anders. Also vielleicht habe ich dann auch dort andere Vorstellungen von Glück oder überhaupt keine Vorstellung mehr, dann ist es einfach.
Aber es ist eben eine andere Ebene von Kennen, habe ich stark den Eindruck. Weil wenn es Kennen wäre im Sinn von, ja, bring dir noch Grüße, Himmel, weil das hätte wieder, eben, wem muss ich denn jetzt Grüße bringen? Oder darf ich dann niemand vergessen? Und sonst sind die wieder eingeschnappt und so. Und dort haben wir ja dann wieder die verletzten Beziehungen, die dann da ein bisschen durch, die darf ich dann ja nicht vergessen, weil die, und so, wo ich denke, aha, das, auch gerade die Gegenwart von Gott, von dem Heiligen und dort in dieser Gegenwart können sein, dass eben irgendwie auch unsere Beziehungen zueinander geheilt sind und dass das dann ein ganz anderes Miteinander wird sein, weil wir uns eben dann nicht müssen, irgendwie, bin ich jetzt wichtiger weder der, bin ich jetzt weniger wichtig weder der, hat mir da etwas zu sagen oder nicht? Also, und das ist für mich etwas, wo ich mich auch sehne danach und gleich merke ich ja, ist aber vielleicht auch ein bisschen Überforderung, weil wir sitzen mit den menschlichen Gedanken, probiere zu büscheln und merke, ja, da kommt ein Anschlag. Aha, dass ich mir nicht mehr muss überlegen, darf jetzt der mir etwas sagen oder nicht, oder habe ich ihm etwas zu sagen oder nicht. Das übersteigt mein Verständnis bei weitem.
Oder ich denke, es fällt uns vielleicht leicht, die eben uns lieben, dass wir dann die treffen. Und ich habe in diesem Zusammenhang eine interessante Begebenheit gelesen vom bekannten Schweizer Theologen von Karl Barth. Der war einmal in einem Essen eingeladen und dann mit verschiedenen Leuten zusammen gegessen. Und da war neben ihm sehr eine angesehene, reiche Frau gewesen, und die hat ihn so während der Messe gefragt, also jetzt dir, Herr Barth, jetzt sag mir, würde ich meine Liebe kennen im Himmel? Und dann hat der Karl Barth so gesagt, ja, aber dann nicht nur die Liebe. Also einfach, das sind die allergattig Leute, die wir vielleicht dann nicht denken im Himmel, wo wir vielleicht dann staunen.
Aber ich denke, wenn doch der Endzustand ist, dass man wie so heimgeht in diese grenzenlose Liebe Gottes, dann lösen sich ja auch alle Grenzen irgendwie auf. Dann ist man einfach wieder so, wie der Fluss ins Meer einfließt, ist man dann wieder daheim und dann ist es ja eigentlich auch irrelevant. Also eine von diesen typischen Fragen ist ja auch immer, ob Tyrannen in den Himmel kommen. Und ich stelle mir immer vor, ich als Mutter, ich kann doch nicht glücklich sein, wenn mein Kind nicht in den Himmel gekommen ist. Also muss im Prinzip am Schluss ja alles irgendwie, also Gott am Schluss alles gut machen.
Das ist zum Glück sein Problem. Ja. Also das sage ich immer wieder. Das ist wirklich, ja, da bin ich auch so dankbar, dass das Gott sein Problem ist. Und ich glaube, auch da wieder, was ist jetzt unsere Ausrichtung? Wir jetzt wie abgrenzen zu sagen, ja, der, aber der nicht. Und so wie der hat, da, der nicht. Oder ist es viel mehr zu überlegen, ja, was hat der Gott mit mir noch vor? Wo will Gott mit mir eben mehr zur Reife bringen? Auch mir gefällt das im Vers 38 ganz gut. Da heißt es, Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem Samen seine Gestalt. Also das ist aus einer Luther-Übersetzung. Und ich habe mir das so vorgestellt, eben mit einem Sämli in den Boden eichen. Und der DNA ist drinnen. Aber die Masse von Pflanzen ist ja da nicht in diesem Samen drin. Also die Masse von Pflanzen, die kommt ja dann über die Photosynthese. CO2 wird in Zucker und Sauerstoff und darum gibt es dann ein Pflanzenwachstum. Und ich habe mir noch so gedacht, ja, was bringe ich mit? Das ist das Sämli, das in den Boden eingelegt wird. Und was ist jetzt das Göttliche? Eben, Gott gibt der Liebe und Gott gibt Gestalt nachher, dem Samen, wie es hier der Paulus geschrieben hat. Also da könnte man sagen, so wie eine göttliche Photosynthese. Und das ist eigentlich das, dass die Gestalt darf Raum einnehmen, dass die Gestalt darf wachsen. Aus meinem Samen raus, aber dass Gott wie eben sein Teil, seine Masse dazu geht. Also ich habe mir so vorgestellt, dass er eigentlich noch ein schönes Bild, so eine göttliche Photosynthese.
Ihr hört Radio Beo, das Bibelgespräch. Wir sind beim Thema Auferstehung der Menschen, 1. Korinther, Brief, 15. Kapitel. Viele Menschen glauben heute ja, dass mit dem Tod alles fertig ist, nichts mehr nachher gibt. Und wie können wir die Hoffnung auf die Auferstehung unseren modernen Mitmenschen näher bringen?
Ich weiß nicht, ob die Hoffnung auf die Auferstehung, ja, so wie auch der göttliche Funken ist, wo ja der Paulus so darauf Bezug nimmt und sieht, da ist etwas in uns innen, wo uns wie eben eine andere Perspektive gibt noch im Leben. Und ich frage mich, wenn wirklich nur das Leben, das wir hier auf dieser Erde haben, im Zentrum ist. Natürlich habe ich den Eindruck, ja, wenn ich auf gewisse oder wenn ich auf Leute schaue im Umfeld oder im weiteren Ding hinein, ja, dass man sich so muss optimieren, dass man so muss das Maximum rausholen aus dem Leben. Weil man lebt ja nur einmal, heisst dann eher so, man lebt nur einmal. Und auf der anderen Seite aber zu merken, aha, gerade auch bei Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick sagen, ja, nein, das kommt nicht mehr. Das ist dann fertig, dann merkt man aber an ihrem Handeln an, dass vielleicht ist es nur eine schwache Sehnsucht in ihm innen, aber die ist wahrscheinlich gleich stärker, weder, dass man sich so eingesteht. Weil wenn ich sehe, wie manchmal Menschen Egoismus überwinden oder wie Menschen, ja, auch ihr eigenes Leben auf das Spiel setzen, für jemandem anders zu helfen, dann habe ich schon den Eindruck, dort liegt wahrscheinlich irgendwo das Geheimnis und dort müsste man mit den Leuten auch ein bisschen ins Nachdenken gehen, um zu sagen, hey, überleg dir mal. Also, wenn ich das Höchste bin und die Erfüllung von meinem Leben das Höchste ist, was bleibt denn noch? Oder was ist denn noch? Ja, dann kann sagen, ja, wir sind halt intelligente Wesen und ja, wir sehen, dass mir selber auch etwas bringt, wenn es im Umfeld gut geht. Das ist sicher so. Gleich, ich habe das Gefühl, der Mensch ist mehr bewusst, weder dass sie gerade so vordergründig sich eingestehen. Und dass man an diesem Punkt könnte ansetzen. Ja, vielleicht auch als Zuhörerin, als Zuhörer, dass ihr euch mal überlegt, ja, was ist denn, was sind denn meine Motivationsmomente in meinem Leben? Was treibt mein Leben an? Was gibt mir Rückenwind, Antrieb? Ich habe schon das Gefühl, dass das sehr stark auch mit dem zusammenhängt, dass wir uns eben bewusst werden, dass es gibt wie etwas nach uns.
Ich glaube, damit die Menschen müssen ja überhaupt erstmal hoffen wollen. Also die Sehnsucht haben nach irgendwas. Ich denke, wenn Menschen wirklich mit allem, mit ihrem Leben und mit sich und so zufrieden und glücklich sind, dann ist es recht schwierig, da die Auferstehungshoffnung denen noch bringen zu wollen. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht unbedingt nötig, denke ich, wenn sie glücklich sind. Also irgendwo, denke ich, ist die Auferstehungshoffnung schon ganz fest auch damit verbunden, dass ich mich nach irgendwas sehne, was ich jetzt noch nicht habe oder was der Welt vielleicht fehlt oder so. Und dann ist für mich, also ich glaube, dass die beste Art und Weise, Menschen zu interessieren für Auferstehungshoffnung, ist eigentlich schon die, dass andere daraus versuchen zu leben und dann halt vielleicht Dinge tun, die man halt sonst nicht tut. Also Dinge sagen, die vielleicht unbequem sind oder einfach Missstände auch benennen. Und damit sind wir eigentlich wieder beim Ostern. Also dieser, für mich ist dieser Stein, der da weggerollt ist, der ist so ein unglaublich starkes Bild eben für Auferstehung. Es gibt keinen Stein der Welt oder nichts, was groß und stark genug ist, um Gott daran zu hindern, fürs Leben einzustehen. Und das, denke ich, ist was Menschen, die aus der Auferstehung leben, eben auch haben oder haben sollten. Das ist so eine Art Grundauftrag. Und dann, denke ich, kann es ja vielleicht passieren, dass dann auch jemand denkt, jetzt sieht doch in dem seinem Leben eigentlich alles recht dunkel und schwer aus und trotzdem gibt er nicht auf. Warum? Das wäre für mich so eine Art Botschaft der Auferstehung zu sein.
Das ist vielleicht auch der andere Glanz, den wir da auch gelesen haben, oder was du auch gelesen hast, so von dem Himmelskörper, wo beschrieben ist hier im Vers. Mir kommt da auch noch so eine Begebenheit auch von jemandem, den wir begleitet haben, im Sterben innen. Und ich habe gern gesehen, in dem Zimmer innen, das war wie eine Kathedrale gewesen, wenn man ich ist gekommen. Es war nur ein kleines Schlafzimmer gewesen, aber einfach, also das Staunen von Gottes Grösse, wenn man in das Zimmer ich ist gekommen. Und die Person ist einfach nur, Anführungsschluss sicher, nur gelegen in diesem Bett. Und hat einfach gesehen, wie lange muss ich da noch liegen? Aber wenn man dann mit ihr ins Gespräch ist, ich gekommen, und sie hat zum Beispiel auch mal gesagt, ja, die Nacht habe ich erlebt, dass Jesus ans Bett ist gekommen. Und das war mir ganz nach gewesen. Und ich habe gesagt, nimm mich doch mit. Ich habe ja da nicht mehr, eben keine Aufgabe mehr. Es ist nicht mehr, ich habe da keinen Grund mehr, für da zu bleiben. Und Jesus hat wie zu ihr gesagt, ja, warte noch. Und so, das dort dürfen zu erleben. Der Glanz und die Heiligkeit. Und, ja, du hast vorhin so gesehen, mit Wort und Tat und vielleicht auch etwas, was aber durch auch in unserem Schweigen oder in unserer Ohnmächtigkeit vielleicht auch gerade durchleuchtet, durch unser Sein, was vielleicht nicht mit normalen Augen sichtbar ist, aber etwas, was spürbar ist.
Ich denke, der Gedanke für mich ist wichtig, es geht weiter. Es ist nicht irgendwann einmal ein Ende und fertig und ich muss nicht in das jetzige Leben alles packen, wo irgendwo ist, sondern es geht weiter. Für mich auch der Vergleich mit den Generationen, also die nächste Generation, die übernächste Generation, also für mich sind das ganz prägende Ereignis gewesen und da denke ich viel drin, also es sind Kinder auf die Welt gekommen, unsere Kinder auf die Welt gekommen. Es sind Grosskinder auf die Welt gekommen, es geht irgendwie weiter. Das, was ich mache, geht weiter. Und auch die nicht irgendein Kind haben, es gibt die nächste Generation, die übernächste Generation. Und ich denke, dort das auszustrahlen und es geht weiter. Nicht einfach, ihr leben viele Menschen, die einfach heute so leben, ja, es ist alles eben, Klima geht kaputt, Krieg, es geht alles kaputt, es ist eh alles kaputt. Aber es gibt Hoffnung, es geht weiter, es gibt die nächste Generation, die das vielleicht ganz anders sieht und ganz anders so lebt. Ihr hört das Radio BO, das Bibelgespräch zum Thema Auferstehung. Aber wie wirkt sich der Glaube, die Hoffnung an die Auferstehung in unserem Alltag aus? Also wenn jetzt jemand einen Dokumentarfilm würde machen über eine Person, die glaubt an die Auferstehung und die eine Woche lang begleitet, wo wäre sichtbar, dass die Person an die Auferstehung, an die eigene Auferstehung glaubt?
Ja, der Kern von der Auferstehung, eben, es wird etwas Irdisches gesagt, es kommt etwas Himmlisches daraus, es ist etwas Auswegloses, etwas Krankes, es wird etwas Gesundes daraus entstehen. Das ist eigentlich die Botschaft, dass es eben weitergeht. Und ich glaube, ja, viele Leute sagen vielleicht, sie glauben an die Auferstehung, aber man erlebt vielleicht nicht unbedingt das, dass da wirklich etwas Lebendiges drinnen ist. Es ist mehr eine Resignation. Das hat doch keinen Sinn mehr. So im Sinn, wie er es vor unserem Text schreibt, da eben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das Jesaja-Zitat, das da der Paulus braucht. Lasst euch nicht verführen, also bleibt dran, hätte die Auferstehungshoffnung im Auge und sich das immer wieder bewusst machen. Und ich glaube, man kann einfach gerade einen Doc drehen über jemanden und man sieht das in dem seinem Leben. Das ist ein Wagnis. Könnte man probieren. Und ich glaube, ja, bei gewissen Menschen würde man es eben sehen, weil es wie verinnerlicht ist. Und vielleicht bei gewissen Menschen sieht man es nicht unbedingt, weil es vielleicht etwas ist, was einfach im Kopf oben ist geblieben und nicht ins Herz geht. Mir ist etwas, was mich immer wieder berührt, wenn ich im Altersheim bin und mit Leuten rede oder mit Leuten unterwegs bin. Da denke ich manchmal, der Unterschied ist gar nicht so stark, ob sie jetzt die Auferstehungshoffnung haben oder nicht. Das ist manchmal das, was ein bisschen ernüchternd ist. Der Unterschied ist viel mehr, ob sie mit ihrem Leben versöhnt sind oder nicht. Das ist viel die stärkere Aussage, die man sieht. Also, Leute, die nicht von sich sagen, ja, sie glaube ich und so, die aber mit ihrem Umfeld, mit sich selber versöhnt sind, das ist sehr angenehm. Und Leute, die manchmal sagen, ja, ja, ich glaube das und so, aber hadere und eine Sache eben mit sich selber, mit dem Umfeld, mit Beziehungen, da kommt manchmal etwas sehr Herz und sehr, ja, nicht unbedingt Anmächeliges entgegen. Und da denke ich manchmal auch, aber du hast doch die Auferstehungshoffnung. Und das ist manchmal das, was ein bisschen ernüchternd ist. Aber ich glaube, es hat aber auch eine sehr starke Wirkung, wenn das eben zum Tragen kommt. Und ich glaube, es hat noch viel, es ist noch viel stärker, eben, wenn wir uns aus unserer Auferstehungshoffnung raus können sagen, ja, ich will, was hier ist, was vergangen ist, ich will das so können, Gott herlegen, ich will um Vergebung bitten. Und ich glaube, darum ist ja das im Vater unser so wichtig. Also, dort ist ja wie auch alles drin. Dort kommt die Ewigkeitsperspektive zum Tragen, aber er kommt eben auch der Wunsch, dass wir wie Vergebung erlangen und anderen noch Vergebung zusprechen.
Also wenn ich so einen Film drehen sollte über einen Menschen, der aus der Auferstehung lebt, dann würde ich suchen nach jemandem, der gleichzeitig sehr gelassen ist und gleichzeitig sehr unruhig. Weil ich denke, die Gelassenheit, die ergibt sich aus der Auferstehung. Also Jesus Christus hat eigentlich die Welt schon erlöst und ich kann jetzt nur noch mithelfen. Ich muss auch nur noch mithelfen. Ich muss die Welt nimmer retten. Das hat Jesus schon für uns getan. Das gibt so eine Grundgelassenheit. Aber gleichzeitig müsste dieser Mensch eben eine Unruhe haben, weil ich denke, diese Botschaft Jesu von Frieden, von Gerechtigkeit, von Solidarität, die lässt ja nicht zu, dass man sich irgendwie zufrieden gibt mit der Welt, wie sie ist, sondern das heißt, dass ich genau aus dieser Auferstehungsbotschaft heraus dann auch ständig wieder aufgerufen bin, in die dunklen Ecken der Welt zu gucken und mich ermutigen zu lassen zum Reden und zum Denken und zum Handeln. Und von daher ist also dieser Mensch, den ich da jetzt suchen müsste, für den, der müsste so eine gelassene Unruhe oder eine unruhige Gelassenheit haben.
Ja, mir ist immer wieder das Bild von dem Mann, wo in einem Antiquitätenladen sein Meisterstück sieht, also das Gemälde, das er gemacht hat, und das Gemälde ist aber entstellt, es ist verkratzt, übermalt, etc. Aber er erkennt das in diesem Antiquitätenladen innen und er nimmt sich dem an. Und ich glaube, das ist ja auch die göttliche Botschaft, wie du das beschreibst. Die Unruhe und gleich die Gelassenheit, dass Gott ja weiss, ich habe die Welt gerettet. Und gleich ist er noch dran. Er ist noch dran, am Menschen zu verändern. Und das ist ja etwas, ja, obwohl das Bild in dem Sinn entstellt ist und kaputt ist, sieht Gott nicht einfach, ja, komm, dann gehen wir sie zu Feuerchen, sondern er nimmt es und er tut ja auch selber gegen noch wieder putzen, an diesem Bild wiederherstellen, restaurieren. Das ist für mich so ein schönes Bild. Und eben, dass wir auch nicht einfach sagen, ja komm, also jetzt, das hat doch keinen Sinn mehr, jetzt schiesst doch das fort. Nein, er sagt, hey, das ist mein Meisterstück. Da habe ich alles reichen gegeben, dass ich das Gemälde machen konnte. Und jetzt darfst du schon helfen. Und manchmal haben wir jetzt das Gefühl, ja, wir helfen jetzt Gott an dem Meisterstück restaurieren und tun vielleicht noch mehr wieder kaputt machen oder so, aber dass Gott dann auch das gleich braucht und das gleich gelingend ist am Schluss. Ja, das ist und eben im Wissen innen, dass das Bild dann auch vollendet wird. Also das ist dann eben, ja, wirklich ein wunderbares Bild. Also nicht einfach die Gelassenheit, ja, das ist jetzt schon gut und Gott tut da weiter, sondern zu wissen, ja, eben die Unruhe, wie du das schön beschrieben hast. Nein, es gibt dann noch eine Wiederherstellung von dem Bild, wo noch wird kommen.
Also ich sage es eigentlich lieber mit ganz machen.
Ganz
also,
machen.
Auch wenn ich beerdige oder so, dann ist für mich das Bild Gott macht ganz, was noch fehlt. Mhm. Weil das merke ich jetzt gerade, das ist für mich schon auch noch was ganz Wichtiges am Auferstehungsgedanken, dass ich daran glaube und darauf vertraue, dass nichts verloren geht. Mhm. Also alles bringe ich mit und am Schluss guckt Gott dann das daraus, die wird, als die er mich gedacht hat, oder? Mhm. Das ist irgendwie schon auch noch was, ich glaube, es ist schon noch was Wesentliches, dass es nicht einfach ein Neuanfang ist, in dem Sinn, alles, was jetzt hier auf der Erde passiert, ist dann vergessen und er macht dann irgendwie, dass es gut wird, sondern auch das, was ich mitbringe, auch die Liebe, die ich gegeben habe oder die ich empfangen habe und meine Sehnsüchte, meine Tränen, alles nehme ich mit, stelle ich mir so vor. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil damit bleibe ich ja auch noch ich. Also ich, Gabriele, möchte irgendwann auch als Gabriele bei Gott ankommen. Mhm. Und nicht einfach im großen Topf aufgehen.
Ihr hört Radio Beo, das Bibelgespräch zum Thema «Wie werden Tote auferweckt?». Vielleicht noch zur Schlussrunde, was ist dir persönlich beim Thema Auferstehung wichtig geworden?
Dass ich in mir darf die Perspektive haben, dass ich in allem, was ich tue und wo ich mich investiere, ob es jetzt gelingt oder nicht, dass ich darf wissen, dass da noch andere Perspektiven ist und dass Gott alles in seiner Hand inne hat und mich in die Ewigkeit einführen will. Und ja, wie wir es vorhin ja schon gesehen haben, dass eben nicht einfach keine Rolle spielt, was ich mache oder was ich tue oder wer ich bin, sondern dass mich Gott genau so annimmt, wie ich bin und eben in ein neues oder in ein wiederhergestelltes, geheiligeten Zustand überführen will, gerade durch die Auferstehung. Und dass das für mich eine Motivation gibt, die mir Power gibt und die mich stützt, auch in meinem Dienst.
Je länger ich über Auferstehung nachdenke, desto schwieriger wird es für mich eigentlich. Weil auch nach dem Denken und Reden muss ich immer noch sagen, letzten Endes weiß ich es nicht. Es bleibt also nur das Glauben und das Wünschen. Und ich wünsche mir Auferstehung in dem Sinn, dass alle Sehnsucht, meine Sehnsucht, die ganze Sehnsucht der Welt irgendwann ein Ende findet, in dem sie aufgehoben und erfüllt wird, in Frieden, Licht, was auch immer. Und ich denke mir oft, selbst wenn es keine Auferstehung gibt, also nicht mal das wissen wir ja, wir können es nur glauben, aber selbst wenn es keine gäbe, und die Menschen so leben würden, als gäbe es eine. Also sie würden sich nicht lähmen lassen von allem, was dunkel und tödlich und gewaltig ist, sondern sie würden dagegen aufstehen. Dann wäre die Welt schon um einiges heiler und heller. Und von daher wünsche ich mir auch ganz fest, dass es die Auferstehung gibt, also weil darin ebenso viel Kraft liegt, zum Lieben, zum Hoffen und die Welt zu verändern.
Ich denke auch, wenn ich mir viel Gedanken mache, Vorstellungen mache, wie das wird sein, mit oder ohne Rutschbahn, und ich hätte gerne einen Punkt, wo ich die Aussicht habe, ringsum Berge um mich herum habe. Wenn ich mir das manchmal vorstelle, also, es ist gleich, es bleibt ein Geheimnis, wo wir viel, auch wenn wir das glauben, nicht erahnen können, nicht wissen, wie das ist. Und im Zusammenhang mit der Auferstehung wichtig sind für mich so Stichworte wie Gelassenheit, Liebe und Hoffnung. Und zwar jetzt auf dieser Welt, die ich noch habe, in den Jahren, wo ich noch das Leben habe auf dieser Welt, dass das so mein Leben immer mehr prägt. Das Leben. Leben. Wir haben bei uns in der Wohnung im Eingang ein Bild mit dem Bibelvers drauf, wo Jesus zu den Jüngern sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das ist für mich so ein bisschen das Motto. Also ich soll und ich darf leben. Das Leben geniessen, aber es gibt auch traurige Situationen, schwierige Situationen im Leben. Aber dass ich lebe, solange ich noch auf dieser Welt bin. Das war das Kirchenfest mit dem Bibelgespräch. Wie werden Tote auferweckt? An diesem Bibelgespräch mitgemacht haben Gabriele Berz, der Christian Dummermuth und ich, der Andreas Zimmermann. Nächsten Sonntag am 9. Uhr hört ihr auf Radio Beo den Gottesdienst aus der Kirche Reutigen mit der Pfarrerin Barbara Katharina Sohm. Das nächste Kirchenfest geht es umher am Dienstag am 9. Uhr mit dem Thema Ermordung von Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg. Gestaltet wird das Kirchenfester von Rorit Tempelmann. Vorher, am Dienstag, am 8. gehört ihr wie gewohnt das Kirchenstübli mit dem Tobias Kilchör. Gespräch, Bericht und Aktuelles aus den Kirchen aus der Region. Übrigens, diese Sendung oder ältere Kirchenfester kann man nachhören auf der Homepage kibio.ch. kibio.ch und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Da findet ihr auch Gottesdienst und die Kirchenstübleni. Am Mikrofon verabschiedet sich der Andreas Zimmermann. Danke fürs Zuhören und euch allen noch einen schönen Abend. Bietet euch Gott!